Okay,
ich verspreche, dass ich mich kurz fasse. Aus zwei Gründen. Erstens, was ich wirklich sagen möchte, hat David schon gesagt, und zwar auf eine Art und Weise, der ich praktisch nichts hinzufügen kann. Und dann habe ich das Gefühl, dass es hier eine gewisse Ungeduld gibt im Raum. Und ich glaube, es gibt hier doch den einen oder anderen, der oder die lieber eine Diskussion hätte als eine Vorlesung. Insofern möchte ich hier einfach nur ein paar Aspekte ansprechen, die ich aus diesem Grund kurz halten möchte. Ursprünglich habe ich gedacht, dass ich hier umfänglich meine Beobachtungen vermittle zum Thema Gewalt der Grenzen in unserer Welt heute. David hat es aber großartig gemacht. Und auch Tai in der Geschichte, die sie uns hier vorgelesen hat. Insofern ergänze ich einfach ein paar kleinere Aspekte zu diesem Thema. Als ich diesen Vortrag hier vorbereitete, merkte ich aber auch, dass es gar nicht möglich ist, sich mit der Gewalt der Grenzen zu befassen, ohne gleichzeitig den Prozess kritisch zu bewerten, den ich die neuen Grenzen der Gewalt in unserer Welt heute nennen möchte. Das heißt, die Art und Weise, in der das Wesen und die inhärente Qualität von Gewalt mutiert ist. Und da haben David und Taye aber ebenfalls bereits schon einiges Einführendes gesagt. Zu meinen Bemerkungen im Telegram-Stil. Ich denke, wir können durchaus argumentieren, dass die Regierung der menschlichen Mobilität möglicherweise das größte Problem ist, dem sich die Welt in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts stellen muss. Ich weiß nicht, wie das in der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts aussehen wird, aber in dieser ersten Hälfte wird das mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das wichtigste Dilemma sein, dem wir uns stellen müssen. Das hat mit Folgendem zu tun. Auf der einen Seite wissen wir, was W.E.D. Du Bois als Color Line bezeichnet hat. Und David hat sich ja auch darauf bezogen, keine Lösung gefunden hat. Diese Grenze, diese Color Line, ist auch in den USA nach wie vor existent, trotz der langen Geschichte, die zurückgeht bis in die Sklaverei. Und auch in Europa hat sich keine Lösung gefunden. Erst jetzt erwacht Europa, wenn man so will, merkt, dass hier ein Dilemma besteht. Und auch in Südafrika gibt es keine Lösung für dieses Problem. Dort haben wir zum ersten Mal in der Geschichte der modernen Menschheit eine einzigartige Gelegenheit, letztendlich Versöhnung zu erzielen mit Blick auf die Frage der Color Line und der Freiheit und Emanzipation des Menschen. Die Frage der Regierung, der menschlichen Mobilität ist also die wichtigste, der wir uns stellen müssen aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, weil wir es weltweit zu tun haben mit einer Kombination eines schnellen Kapitalismus und der Sättigung des Alltags durch digitale und Computertechnologie, was zu einer Beschleunigung der Geschwindigkeit und zur Intensivierung der Verbindungen geführt hat. In dieser Hinsicht können wir also durchaus argumentieren, dass wir in einer Zeit der planetarischen Verwicklung leben. Aber gleichgültig, wo wir hinblicken, und das ist in den ersten beiden Vorträgen bzw. Präsentationen heute Abend schon sehr deutlich geworden, gibt es einen ganz klaren Trieb hin zu einer Abschottung. Enclosure. Nun ist paradigmatisch für diese neue Matrix der Herrschaft, und wir haben es mit einer neuen Herrschaftsmatrix zu tun, Gaza. Gaza ist ja auch in Davids Vortrag genannt worden. Gaza. Denn hier haben wir es mit räumlicher Gewalt zu tun, mit humanitären Strategien und mit einer ganz spezifischen Biopolitik der Strafe. Das alles wirkt zusammen und produziert damit einen ganz spezifischen, kerkerähnlichen Raum, in dem es eine Überschneidung gibt von Grenzen und Tunneln, von einer Blockade, die aus einem Rückzug hervorgegangen ist, zwischenzeitlichen Abschottungen oder Schließungen, periodischen Granatenangriffen und einem Belagerungszustand. Wir können also durchaus die These formulieren, dass in großen Teilen unserer Welt ein Prozess der Gazaisierung zu beobachten ist. Viele Teile der Welt werden zu einem Gaza. Und was wir in Gaza beobachten, wird möglicherweise auf ganz unterschiedliche Art und Weise reproduziert in anderen Teilen der Welt und ist möglicherweise ein Teil der Zukunft, die uns blüht. Ich sage Gaza, denn dies ist auch ein ganz klarer Fall von etwas, was wir als die Normalisierung der Aufgabe bezeichnen können oder die Normalisierung des Verlassens. Dieses Aufgeben, dieses Verlassen ist ebenfalls eine neue Art und Weise, in der Gewalt produziert wird und sich manifestiert in der Welt heute. Aufgabe, Abandonment oder Verlassen, bedeutet zum einen den Verweis auf Fälle, in denen die Herrschaft, die Macht quasi abdankt. Die Verwaltung, die Regierung hat kein Interesse mehr am Regieren und gibt auch jegliche Verantwortung ab für das Leben und das Wohlergehen bestimmter Bevölkerungsgruppen. Wobei die Aufgabe hier nicht das Ende der Herrschaft bedeutet, sondern vielmehr verweist auf die Entstehung von Apparaten, deren Aufgabe darin besteht, zu gewährleisten, dass hier systematisch Fürsorge entzogen wird und dass man sich wehrt gegenüber der Verantwortung, die man für eine bestimmte Bevölkerung oder bestimmte Bevölkerungsgruppen trägt. Im Fall Gazas, und wie ich sage, findet sich dieses Gaza in mehr und mehr Teilen der Welt, ist diese Aufgabe nicht nur etwas, was zu tun hat mit der Gewalt in unserer Zeit, sondern es ist zugleich ein politischer und militärischer Mechanismus, den die Verwaltung selbst einsetzt. Es geht also um das Management oder die Verwaltung menschlichen Lebens in diesem politischen, militärischen Kontext. Und damit ist also durchaus zulässig oder wird in Kauf genommen, dass Leben verletzt werden, dass Menschen verletzt werden, dass Leben genommen wird, ohne dass im Modus operandi des Staates sich irgendetwas ändert. Mit anderen Worten, die Menschen leiden und dieses Leiden gilt aber nicht als dringlich oder nicht als dringlich genug, um Handeln nach sich zu ziehen. Wie David richtig sagte, diese Menschen gehören nicht dazu. Warum sollten wir uns überhaupt um sie kümmern? Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, wir haben hier eine Situation, in der viele Teile der Welt zu Gaza werden. Eine zweite kurze Bemerkung im Telegram-Stil bezieht sich also genau auf diese Gazaisierung. Ich mache diese Bemerkungen im Telegram-Stil, denn ich möchte auch etwas sagen über die Möglichkeiten, die es gibt, zu entscheiden, wer sich bewegt, wie man sich bewegt und unter welchen Bedingungen Bewegung möglich ist. Das steht möglicherweise sogar im Zentrum der politischen Kämpfe unserer Zeit. Möglicherweise haben wir es hier mit dem Moment zu tun, in dem bestehende Gesellschaften sich mit einer Art Différend auseinandersetzen müssen, die nicht lösbar ist. Und da das Problem, diese Differenzierung, dieser Dissens nicht lösbar ist und möglicherweise in einen Bürgerkrieg führt, wie David ausgeführt hat, ist zunehmend manifest. Die Bürgerkriege in den Gesellschaften heute haben in hohem Maße zunehmend damit zu tun, dass nicht mehr lösbar ist, die Entscheidung nicht mehr treffbar ist, wer dazu gehört und wer nicht dazu gehört. Das Recht der Nichtbürger, nationale Grenzen zu überwinden und in Länder zu gehen, in Aufnahmeländer zu gehen, ist noch nicht ganz abgeschafft. Aber wir sehen ja die Vielzahl von Ereignissen, die zu beobachten sind. Und wir erkennen, dass mehr und mehr Verfahrensregelungen gelten. Das Ganze wird zunehmend prozedural. Und das Recht, Grenzen zu überschreiten, kann zunehmend genommen werden. Hier haben wir es mit etwas zu tun, was wir ernst nehmen müssen. Natürlich gilt das nicht in gleichem Maß für alle. Und natürlich passt das sehr gut in moderne Ordnungen und Systeme und man muss sich natürlich genau mit den Details befassen. Aber die Frage stellt sich nichtsdestoweniger, wie ist insgesamt die Frage der Zugehörigkeit konfiguriert. Derjenige, der nicht dazu gehört, ist der Migrant oder die Migrantin, beziehungsweise ist die migrantische Existenz, die ganz stark geprägt ist von Ungewissheit, von Instabilität, von einer Situation, von einem Zustand, der selbst wiederum Folge der neoliberalen Globalisierung ist. Und ich ergänze, auch geprägt von den neuen Grammatiken in der Welt der Arbeit und den Veränderungen in diesem Bereich. Wir müssen also uns auf die Idee einlassen, dass die neue Bedingung des Migranten, der Migrantin analysiert werden muss, im Licht dieser kerkerhaften Landschaften, die sich heute herausbilden. Hier gilt folgende Überlegung. Wenn Sie Migrant, Migrantin sind, dann enden Sie ziemlich wahrscheinlich in irgendeiner Form von Gefängnis. Denn verhaftet zu werden, festgehalten zu werden, eingesperrt zu werden und deportiert zu werden, sind unter anderem Optionen, mit denen sie konfrontiert sind. Wir haben ja durchaus beobachten können, dass sich zunehmend mehr dieser Landschaften der Haft in den letzten 10 Jahren entwickelt haben. Und Haftstrukturen haben sich herausgebildet, die entlang der transnationalen Routen sich etablieren, die die Migranten, Migrantinnen reisen von Nordafrika nach Europa, aber auch in Mittelamerika zum Beispiel. Die Deportation auf all diesen Ebenen, in all diesen Geografien greift mehr und mehr ineinander. Das lässt sich durchaus mit Zahlen belegen. Das ist also hier tatsächlich eine Wirtschaft, ein wirtschaftlicher Sektor, wenn man so will, eine boomende Wirtschaft. Zumal. Hier wird also Verletzlichkeit oder Schwäche gesetzlich produziert. Das ist aber nicht nur eine gesetzliche oder rechtliche Frage, es ist auch eine wirtschaftliche Frage. Und das ist ein Grund mehr für uns, uns wirklich intensiv auseinanderzusetzen mit dem Wirtschaftssystem, das genau diese biopolitischen Praktiken mit Blick auf Migration fördert. Und im Fall der USA ist ja auch ganz deutlich geworden, dass es nicht nur um die Migration selbst geht, sondern auch tatsächlich um das, was Bilmo als den Prison Industrial Complex bezeichnet, also die Wirtschaftsbranche Gefängnisse. Zum Abschluss meiner Überlegungen noch 2 Anmerkungen und dann können wir ins Gespräch einsteigen. Tai und David haben sehr deutlich gezeigt, dass Souveränität und Staatsmacht einhergehen mit der globalen Expansion einer Sicherheitsinfrastruktur. David hat die Kriege genannt. Das reicht von Kriegen bis zu neuen Tötungsmaschinen, militärisches Equipment zum Überwachen und Sichern von Raum ist hier gemeint. Wir haben also hier ein ganz starkes Investment im Bereich der Grenzarbeiten. Man engagiert sich für die Grenzen technologisch und wir können hier durchaus auch von Border Assemblages sprechen oder von multiplen Akteuren, die in diesem Bereich tätig sind. Insofern können wir von Folgendem ausgehen. Um diese neue Qualität der Gewalt zu erfassen in dieser unserer Welt, die von diesen planetarischen Verwicklungen charakterisiert wird, müssen wir ganz genau hinschauen, wie sich die neue politische Geografie entwickelt, die heute entsteht. Diese scheint ja ein nichtlineares Verständnis von Territorium vorauszusetzen, insofern als diese neue Geografie die alten Demarkationen nicht mehr unterstützt, also drinnen, draußen, Land und Meer, Land und Luft. Diese alten Grenzen, diese alten Demarkationen existieren nicht mehr. Das Innen kann jetzt außen sein, das Meer kann Land sein und umgekehrt. Und was wir als geschlossen betrachteten oder nah, kann ganz weit weg sein und umgekehrt. Das heißt, das alte Modell der Souveränität, was tatsächlich auf tatsächlicher physischer Kontrolle eines bestimmten Territoriums basierte, funktioniert nicht mehr. Die Staaten heute entwickeln ein neues Modell, eine sozusagen mobile oder wandernde Souveränität. Das wird erreicht durch die Verschiebung der alten Grenzfunktionen. Diese werden nach außen verlagert in die nationalen Territorien anderer und werden nach innen verlagert in das eigene staatliche Terrain. Und ich möchte hier gar nicht über die Technologie der Klassifikation sprechen, die sich mit den spezifischen Bedürfnissen, die eine solche Art der Grenzziehung erfordert, auseinandersetzen. Aber ich möchte betonen, dass Grenzkontrollen zunehmend individualisiert werden und digitalisiert werden. Denn die Digitalisierung ermöglicht ja eine ganz starke Fokussierung auf die kleinste Einheit, wie zum Beispiel auf den Körper. Die Überwachung des Körpers ist möglich. Insofern müssen wir auch die Sicherheitspraktiken sehen, die heute mit den Grenzen und den Grenzziehungen zu tun haben. Hier wird nämlich deutlich, dass es ein ganz starkes Interesse gibt an menschlichen Körper und an der Identität als eine Möglichkeit, eben wirkliche Kontrolle über die Territorialität der Bewegung zu erreichen. Ja, und ich weiß, Sie möchten gerne hier ins Gespräch kommen. Deswegen stelle ich eine Frage in den Raum, gerichtet an Sie, bevor Sie uns fragen. Warum ist es wichtig, dass Staaten tatsächlich Mobilität kontrollieren und steuern und das auch erweitern in Bereiche hinein, die praktisch jeden Aspekt des Alltagslebens steuern? Hier findet ja eine Erweiterung der biometrischen Grenze statt. Warum also diese Rückkehr nicht auf den menschlichen Körper insgesamt, aber auf den mobilen Körper konzentriert man sich? Also warum diese Rückkehr zum mobilen Körper? Wenn das Ziel nicht ist, uns alle zu portablen, tragbaren Grenzen zu machen, warum sollte es dann ein solch starkes Interesse an einer Erweiterung auf den Körper geben? Zwei abschließende Bemerkungen. Ich habe bereits über die Gewalt der Grenzen gesprochen. Jetzt spreche ich über die Grenzen der Gewalt. Insofern, als wir ja uns auseinandersetzen müssen mit den qualitativen Veränderungen mit Blick auf die Gewalt insgesamt. Hier denke ich, dass David wirklich sehr umfänglich gesprochen hat über die Grenzen der Gewalt, die weitergezogen sind, die ebenfalls erweitert wurden, ausgedehnt wurden, sich jetzt erstrecken auf Bereiche, auf die sie sich zuvor nicht erstreckten. Und auch das ist ein Ergebnis des Fortschritts der Militärtechnologie. Und wir wissen ja, inwieweit diese Technologie eine ganz wichtige Rolle spielt für die Alltagstechnik. Also vieles von dem, was wir heute im Alltag haben, ist ursprünglich entwickelt worden zu militärischen Zwecken. Die Entwicklung der Technologie, der technologische Wandel findet allerdings statt in einer Geschwindigkeit, die für die menschliche Vernunft quasi nicht fassbar ist. Das heißt, es gibt eine enorme Fähigkeit heute, Ziele mit großer Exaktheit festzustellen oder zu identifizieren. Hier beziehe ich mich auf Chamayou und die Drohne. Denn wir haben es heute mit neuen Todesmaschinen zu tun. Neue Todesmaschinen, die in hohem Maß charakterisiert werden durch die Verbindung von algorithmischem Wissen und biologischem Wissen. Das wird natürlich noch beschleunigt durch die insgesamt festzustellende Beschleunigung durch autonome Techniken oder Technologien im Prozess des Tötens. Man tötet Maschinen vielleicht, aber das Töten an sich ist ein essentielles Element jeglichen Denkens und Handelns geworden. Es geht nicht nur einfach um das Töten an sich, sondern es geht um die Organisation der Gesellschaft, der Kultur, der Wirtschaft. Man organisiert sich mit dem Ziel des Tötens. Wenn man Canetti, Jung und andere studiert, erkennt man, dass unser jetziges Gefühl für die Gegenwart und unser Versuch, die Gegenwart zu begreifen, ganz stark zu tun hat mit dem Töten. Wir wissen, dass dieses Töten auch eine zunehmend wichtige Rolle spielt in einer eigenen Politik des gezielten Tötens. Während ich hier stehe und spreche, entwickeln fast alle Staaten ihre Tötungslisten. Ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind Europäer, Sie wachen morgens auf und dann sehen Sie da die Liste Ihrer Feinde. Und dann gehen Sie hin und sagen, okay, heute nehme ich dessen Leben. Die Frage, der wir uns stellen müssen, ist also, wie erfolgt die Harmonisierung dieser Watch-and-Kill-Lists, dieser Listen mit Namen von Menschen, die überwacht und getötet werden oder werden sollen? Die Politik der Intelligenzproduktion, der Erkenntnisproduktion und der Zielidentifizierung erfordert also zunehmend mehr Analytik. Das ist meine erste Bemerkung. Ich könnte da natürlich noch viel mehr zu sagen, aber ich komme dennoch zum Schluss. Und sage, dass wir es hier auch mit unterschiedlichen ethischen Fragen zu tun haben. Die Fragen, die an der Frage, die ich aufgeworfen habe, dranhängen, sind ethische Fragen. Wie zum Beispiel, welches System politischer Gewalt findet denn hier durch diese scheinbar sehr tugendhaften Techniken Anwendung? Denn es gibt ja doch Leute, die heute sagen, es ist besser, mit einer Drohne zu töten, nochmal Chamayou, als durch Enthauptung. Ich meine, ist da wirklich ein Unterschied? Ein Unterschied zwischen dem Töten mit einer Drohne und einer Enthauptung? Es wird so dargestellt, damit fallen Funktionalität, Legalität und Effizienz und Moral zusammen. Und das wirft grundlegende Fragen auf für uns mit Blick auf den Krieg und die Ethik des Krieges in einer Zeit, in der Feindschaft sozusagen das Sakrament unserer Zeit geworden ist. Ich lasse Sie jetzt mit diesen schwierigen Fragen hier und danke für die Einladung und fürs Zuhören.